Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Vater.
Amen.
Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Der für heute verordnete Predigtext steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel, die Verse 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirkes von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattage gingen wir hinaus vor die Stadt, an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber nun mit ihrem Hause getauft war, da bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Soweit der Text. Der Herr segne uns sein Wort.
Amen.
Ich habe in meiner Predigt heute drei Ansprüche gegeben. Und zwar Vision, Mission, Opposition. Beginnen will ich mit dem letzten und hinzufügen, dass dieser Gliederungspunkt nicht unbedingt dem heutigen Text, wohl aber dem heutigen Tag geschuldet ist. In Deutschland entscheiden heute die Wähler, wen sie in die Opposition schicken und von wem sie Visionäres erwarten. Zwei Kreuze, die unser Land verändern sollen. Zwei Kreuze, nachdem die Kandidaten gieren und auf dem so mancher Wähler seine Hoffnung setzt. Nur mit dem einen Kreuz, dem Hinrichtungsinstrument Jesu, das den Christen als Siegeszeichen bekannt ist und als Lebensbaum inmitten der gefallenen Welt steht, von dem Kreuz, an das alle Schuld geheftet wurde und aus dem so viele Visionen entstanden, von dem will die Welt nichts mehr wissen. Davon wendet sie sich ab. Das brauchen wir nicht. Ulrich Parzani hat in einem seiner Vorträge mal einen Afrikaner erwähnt, der vor dem Abflug in sein Heimatland gefragt wurde: Wie haben Sie die Christen in Deutschland erlebt? Und seine Antwort: Die Christen in Deutschland haben alles. Sie warten auf nichts mehr. Keine Wunder, keine Wiederkunft. Deutsche Christen brauchen nichts. Und wie es scheint, hat er recht. Wir verkneifen uns alles. Jede Vision, jede Mission und erst recht die Opposition. Opposition heißt entgegengesetzt. Und das ist nun mal eine Einstellung, die zu unserem christlichen Glauben überhaupt nicht dazugehören darf. Denn was soll denn die Umwelt von uns denken? Paulus hat etwas anderes uns gesagt. Er sagt, soweit es an euch ist, haltet Frieden mit jedermann. Nur war das ein Wort, das erst von späteren Paulus gesagt worden ist. Ganz zu Anfang hatten wir es mit ihm anders zu tun. In jüngeren Jahren war das ein religiöser Draufgänger. Und das im wahrsten Sinn des Wortes der Mann, der ging über Leichen. Natürlich wusste der als Gelernter und als gelehrter Pharisäer, dass auch Nächstenliebe zum Programm gehört. Das war das Hauptstück des Alten Testaments. Nur rangierte das aber nicht an erster Stelle. Das Gesetz hatte gelehrt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und erst dann kommt deinen Nächsten wie dich selbst. Die höchste Priorität gehört Yahweh. Er ist der Heilige, an dem sich nichts und niemand versündigen darf. Und darüber wachte er auch sehr akribisch. Er war ein Eiferer des mosaischen Gesetzes. Für ihn war es eine Katastrophe, dass da plötzlich jüdische Menschen auftraten und vom Retter und Messias Jesus sprachen. Sie verbreiteten überall die Meinung, dass der Jesus, der am Kreuz gestorben war, der lang angekündigte Messias war, ist und bleiben wird. Für Paulus war das die Provokation schlechthin. Das war Gotteslästerung, die nicht ungestraft bleiben durfte. Und er fühlte sich auch auserkoren und berufen, eine gnadenlose Säuberung durchzuführen. Die junge Christenheit in Jerusalem, die geriet in helle Aufregung. Der vom Ehrgeiz zerfressene Pharisäer machte Jagd auf sie alle. Er warf sie ins Gefängnis und ließ sogar welche töten. Viele, die es sich leisten konnten, die flohen ins nahegelegene Syrien. Aber nicht mal da waren die sicher, denn der Fanatiker war zu allem imstande. Ihm war klar, diese junge Bewegung, die muss im Keim erstickt werden, mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Jede Ausbreitung ist Gift und muss verhindert werden. Und so lässt er sich autorisieren und zieht nach Damaskus. Was auf dem Weg passierte, das weiß jeder von uns. Im Deutschen ist das zur Redensart geworden. Wenn aus dem Saulus ein Paulus wird, sagt man, wenn sich jemand blitzartig ändert. Die Apostelgeschichte beschreibt und umschreibt etwas ausführlicher. Kurz vor dem Ziel begegnet ihm Jesus. Und er hört ihn, wie er ruft, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Irritiert und kleinlaut kommt von ihm nur die Antwort, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Für die verfolgte Gemeinde von heute ist das der Schlüsselvers schlechthin. Dass sie benachteiligt, verfolgt und vertrieben werden, das spüren sie hautnah, keine Frage. Aber getroffen wird der Herr persönlich. Im Alten Testament steht der Satz, wer mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und da wir, wie der Liederdichter im bekannten Gesangbuchlied 200 sagt, ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt. Ich bin mit seinem Geist beschenkt. Von daher gilt genau diese Zusage auch uns. Wir sind die Seinen. Wer uns antastet, der tut nicht nur uns weh, sondern vergreift sich an Jesus persönlich. Das Bild ist deutlich. Jeder weiß, was es bedeutet, wenn der natürliche Schutzreflex des Augenlides überwunden wird. Das löst eine Spontanreaktion aus. Dass es Gott nicht permanent tut, das ist seiner Gnade zu danken. Ansonsten wäre nämlich das Chaos längst perfekt. Doch noch ist Gnadenzeit. Noch läuft das Wort durch die Welt. Noch hält er das Gericht zurück. Aber kehren wir wieder zurück zu Paulus, der ein Saulus gewesen war. Interessant sind ja schon die Namen. Saulus, das hieß der Erbetene. Und Paulus, der Kleine oder Geringe. Eine Veränderung, die bis heute zu Gottes Programm gehört. Er hofiert nicht den Erbetenen und bettelt nicht um die Mitarbeit der Erhabenen, sondern beendet einfach ihre Karriere und macht sie zu Bettlern. Immer unter dem Vorbehalt, soweit wir das wollen und wünschen und unser Ja dazu haben. Vor Augen stehen mir Männer wie der Kaufmannssohn aus Assisi, Franz, der fröhliche Bettler. Oder ich kenne einen Mann, Wolfgang Ilberg, Doktor der Physik, der eigentlich tolle Ausstiegschancen hatte und sich dann für ein Leben in einer evangelischen Kommunität entscheidet. Beispiele kennen Sie sicherlich auch. Im Prinzip ist es immer das Gleiche. Der Herr Schön hat es in einem Lied mal auf den Punkt gebracht. Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen und plötzlich ist es groß. Bei Gott ist das ganz normal. Bei ihm fängt alles klein und unscheinbar an. Denken wir nur an den Missionsbefehl. Wer hätte sich denn jemals gedacht, dass diese Botschaft, die an den engsten Jüngerkreis gerichtet war, eine Handvoll, gut 11 Menschen waren es, die ganze Welt erreichen sollten. Und von Bibelwerk Wycliffe, da weiß ich, dass alle Amts- und Landessprachen der Länder dieser Welt bereits übersetzt sind. Was sie jetzt noch zu tun haben, das seien Dialekte und Sprachen von unentdeckten Stämmen, die es auch noch gibt auf der Welt. Gottes weltumspannendes Ziel ist nahezu erreicht. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, sollen wir uns heute nochmal an die Anfänge erinnern. Das Wort Gottes kommt nach Europa. Eine Ansage, die größer nicht sein kann. Nur das, was wir gehört haben, das war alles andere als groß. Es war kein traumhafter Start, sondern nur ein solches Ereignis. Paulus hatte in der Nacht einen Traum, andere sagen eine Vision, die ihn in Aufruhr versetzte, weil der schrie, komm herüber und hilf uns. Soll man auf Träume was geben? Sind Träume nicht bloß Schäume? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt war diesbezüglich noch deutlicher. Für ihn war klar, wer Visionen hat, der gehe zum Arzt. In der Politik und dem gesellschaftlichen Leben hatten Visionen für ihn keine Bedeutung. Er dachte eben groß und der kleine Paulus, der war halt nur hörig. Und setzte alles daran, um dem Mann da drüben über dem Meer zu helfen. Nur dann, als er den europäischen Boden betrat, da war kein Mann, und auch kein Teppich, der für ihn ausgerollt gewesen wäre. Die Gemeinde, auf die er traf, bestand aus Frauen. Was für eine Ernüchterung in einer patriarchalen Welt. Die Enttäuschung, die kommt in dem Paulus-Oratorium von Siegfried Fietz richtig deutlich zum Ausdruck. Da ist nämlich der Silas, der dann sagt, ach, wir sind doch nur Frauen. Nein, Gemeinden sind bis heute keine Eliteplätze, wo sich die auserlesenen Menschen treffen. Nein, Gemeinden sind bis heute die Weideplätze für Schafe. Wer sich dadurch nicht angemessen gewürdigt fühlt, dem sagt Paulus an späterer Stelle, keine Angst, ihr seid auch Heilige. Aber ihr wisst, eure Heiligenscheine sind eingedämmt. Denn was ihr vorher wart, da ist niemand, der besser war als der andere. Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten, schreibt er den Römern ins Stammbuch. Nein, besser sind wir nicht, aber eben auf alle Fälle besser dran. Auf uns alle ist, wie im Evangelium beschrieben, das Samenkorn des Wortes gefallen. Und wohin es gefallen ist, ob es Frucht gebracht hat, das wird jeder selber am besten wissen. Davon spricht man in der Öffentlichkeit heute nicht mehr. Das war in früherer Zeit anders. Als noch der Nachtwächter seine Runden zog, da zitierte er zu jedem vollen Stundenschlag seine Verse. Und die immer was mit der Bibel zu tun hatten. Und zur frühen vierten Morgenstunde zum Beispiel, da rief er die Leute, hört ihr Leute, lasst euch sagen, die Glocke hat gerade vier geschlagen. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Auf, ermuntert eure Sinnen, denn es weicht die Nacht von hinnen. Danket Gott, der uns die Nacht hat so väterlich bewacht. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Bin ich vielleicht der oberflächliche Typ, der sich zwar für alles interessiert, vieles auch aufnimmt, aber wegen der Fülle an Informationen nichts verinnerlicht? Oder bin ich der knallharte Geschäftsmann, der nur sein eigenes Fortkommen im Blick hat, steinhart seinen Weg geht und für rechts und links keinen Blick mehr hat? Oder bin ich vielleicht der verlotterte und überwucherte Typ, der es nicht vermag, sich Luft zu verschaffen? Alles wächst ihm über den Kopf und er erstickt an der Last des Alltags. Oder bin ich endlich der, der das gute Land verkörpert, der sich vorbereiten lässt und aufnahmebereit ist für die gute Saat? All das hat sowohl mit mir als auch mit dem gnädigen Gott zu tun. Wie mein Herz bestellt ist, das weiß er und das weiß ich. Das erlebe ich auch am Stück. Es stört mich bisweilen auch. Und ich möchte es ändern. Nur gelingen tut es eben nicht. Mein Herz bleibt zu und ist oft wie zugeschnürt. Ja, bisweilen sogar trotzig und verstockt. Ein Dilemma, aus dem uns nur die Lydia-Erfahrung herausholen kann. Von ihr hieß es, der tat der Herr das Herz auf. Mit Gott vertraut und in Kontakt mit Gleichgesinnten war sie offensichtlich schon länger. Sie saß im Kreis derer, die es sich zur Gewohnheit gemacht hatten, sich am Samstag am bekannten Ort zu treffen und zu beten und Gemeinschaft zu pflegen. Das ist ganz bestimmt schon sehr viel, nur eben noch nicht das Ziel. Gott hält mehr für uns bereit und sogar noch in unseren Zeiten. Ich bin immer wieder überrascht und erstaunt, wie viele Chöre und Veranstaltungen es gibt, in die Leute gehen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Sie kommen dorthin, weil sie gern singen oder gute Vorträge hören wollen. Ihnen genügt die sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Mehr brauchen sie nicht. Ich will das in keiner Weise verurteilen. Es bestätigt nur eben das, was wir zu Anfang hörten. Das Fazit des Afrikaners. Deutsche Christen brauchen nichts. Paulus würde dem vehement widersprechen. Denn ein Christ ohne den Heiligen Geist, das ist wie ein Auto ohne Sprit. Schön anzusehen, blank geputzt, saubere Polster, saubere Teppiche, aber zum Gebrauch nicht geeignet. Uns nützt alles Strukturieren und Beschwören nichts, solange kein Sprit im Dank ist. Solange der Heilige Geist von uns keinen Besitz ergreifen darf, nützt uns all unsere Mühe nichts. Wo er aber einkehren darf, wo wir unsere Schuld ausräumen und ans Kreuz heften, da ändert sich alles. Da gibt es da auf einmal keine Konventionen mehr. Selbst die geistlichen Herren sind bereit, in das Haus der alleinstehenden Frau zu gehen. Da ist nicht mehr die Sorge groß, was werden denn die anderen dazu sagen, sondern nur noch der Dank für die Gemeinschaft. Und da zieht Gott zusammen, was zusammengehört, und rüstet auch aus alle die mit Kraft, die sie brauchen. Gott schenkt aus seiner Fülle, um das Erfahrene weiterzugeben an die, die noch nicht glauben. Darin verbirgt sich das ganze Geheimnis der weltumspannenden Missionsarbeit. Gott will nicht nur, dass wir gerettet sind, sondern er will alle. Er befiehlt es sogar ausdrücklich. Geht hin in alle Welt und gebt euer Glaubenswissen weiter. Geht nicht freiwillig in die Opposition, sondern lebt der Welt eurem entgegengesetzten Lebensstil vor. Wir sollen und dürfen nicht nur heute wählen. Gott schenkt uns dieses Angebot jeden Tag. In seinem Wort lesen wir: Ich lege euch vor, Fluch oder Segen, Leben oder Tod, wählt das Leben. Dazu helft uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.